Das Bild der Zufluchtsstätte wirkt auf den ersten Blick fremd. Ein Totschläger darf nicht einfach laufen, aber er wird auch nicht schutzlos der Rache ausgeliefert. Zugleich werden Levitenstädte über das ganze Land verstreut und eine alte Familienverfluchung wird zur Quelle des Segens. Hinter diesen juristischen Regelungen steht eine feine geistliche Linie. Gott rechnet mit der Schwachheit des Menschen, aber er lässt ihn nicht in seiner Schuld stehen, sondern öffnet einen Weg in die Zuflucht, in die Gemeinschaft mit ihm und in seine vollkommene Ordnung. Gott rechnet mit dem fehlbaren Menschen und schenkt Zuflucht. Die Einrichtung der Zufluchtsstätte mitten im guten Land zeigt einen Gott, der die Realität unseres Lebens nüchtern kennt. Er rechnet nicht mit idealen, fehlerlosen Menschen, sondern mit Menschen, die irren, übersehen, falsch einschätzen und schuldig werden können, ohne alles gewollt zu haben. Darum heißt es über Israel, sollt ihr euch Städte bestimmen, Zufluchtsstädte sollen sie für euch sein, dass dorthin ein Totschläger fliehe, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Schuld wird nicht relativiert, aber der schuldig gewordene wird nicht dem blinden Rachetrieb ausgeliefert. Er erhält einen Raum, in dem er geschützt ist, bis die Sache vor Gott und vor der Gemeinde geklärt ist. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit werden nicht gegeneinander ausgespielt, sondern in eine Form gebracht, in der beides zur Geltung kommt. Die Zahl 3 symbolisiert den dreieinen Gott als Zuflucht für denjenigen, der Fehler macht. Gott sieht uns als fehlbar an, und er hat eine Zuflucht eingerichtet, in die wir fliehen können. Die Zahlensymbolik unterstreicht diese Sicht Gottes auf den Menschen. Der Mensch wird am sechsten Tag geschaffen, Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und doch ist gerade der Mensch der sich verfehlt. Die 6 Zufluchtsstädte stehen in dieser Spannung, sie liegen im guten Land, dem Bereich von Gottes Versorgung und Genuss, und tragen zugleich die Prägung der Fehlbarkeit des Menschen. 3 Städte liegen auf der einen, 3 auf der anderen Seite des Jordans, 2x3, das Zeugnis des dreieinen Gottes, der sich der ganzen Spannweite der Menschheit zuwendet. Nichts liegt zu weit außerhalb, keine Lebensseite ist so fern, dass es dort keine Zuflucht gäbe. Besonders bewegend ist, dass diese Städte ausdrücklich nicht nur für Israel gedacht waren, für die Söhne Israel und den Fremden und den Beißassen in ihrer Mitte sollen diese 6 Städte als Zuflucht dienen. Gottes Herz bleibt nicht an ethnischen oder religiösen Grenzen stehen. Der Fremde, der sich in Israel aufhält, trägt vielleicht nicht alle Ordnungen, nicht alle Geschichten des Volkes in sich, aber er trägt dieselbe Zerbrechlichkeit. Auch ihm öffnet Gott eine Zuflucht. So zeichnet 4. Mose 35 den Umriss eines Gottes, der seine Heiligkeit nicht aufgibt und doch einen Weg ersinnt, damit fehlbare Menschen nicht zerschlagen werden, sondern geschützt, geprüft und geordnet in seine Gemeinschaft hineingenommen werden. Im Licht des Neuen Testaments konturiert sich hinter diesen Städten eine Person. Der Hebräerbrief spricht von Menschen, die Zuflucht genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen, und meint damit nichts weniger als Christus selbst. Er ist der Raum, in den wir hineinfliehen können, wenn der Anspruch unserer Schuld uns einholt. Er ist der Ort, an dem nicht der Rächer, sondern der barmherzige Richter uns entgegensteht. Wer zu ihm flieht, gesteht ein, dass er sich verfehlt hat und übergibt sich zugleich der Gnade, die ihn nicht vernichten, sondern heilen will. In dieser Spannung zu leben, ist tief befreiend. Wir müssen unsere Fehler nicht leugnen und wir sind ihnen doch nicht ausgeliefert. In Christus steht über unserem Leben ein Wort, das trägt, es gibt für dich eine Zuflucht, mitten im Land der Verheißung, nicht außerhalb davon. Sollt ihr euch Städte bestimmen, Zufluchtsstädte sollen sie für euch sein, dass dorthin ein Totschläger fliehe, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Für die Söhne Israel und den Fremden und den Beißassen in ihrer Mitte sollen diese 6 Städte als Zuflucht dienen, damit dorthin jeder fliehen kann, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Zwischen dem Wissen um die eigene Fehlbarkeit und der Angst vor Verurteilung spannt sich oft ein schmerzhafter Bogen. Die Zufluchtsstädte erinnern daran, dass Gott genau diesen Bogen kennt und ihm in Christus einen Raum gegeben hat. Es ist kein billiger Freispruch, aber ein sicherer Zufluchtsort, in dem Schuld angesehen, benannt und doch von Gnade umfangen wird. Wer immer wieder in das Bewusstsein eigener Fehler fällt, darf sich von diesem Bild an die Hand nehmen lassen. Gottes Antwort auf deinen Irrtum ist nicht der schnelle Ausschluss, sondern eine geöffnete Stadt. Dort, in Christus, kann Scham zu Wahrheit werden, Wahrheit zu Heilung und Heilung zu einem neuen, stillen Mut weiterzugehen, unter dem Schutz dessen, der dich besser kennt, als du dich selbst kennst, und der dennoch sagt, für dich habe ich Zuflucht bereitet. Christus, der Hohepriester, macht die Zuflucht zur vollen Errettung. Der Schutz der Zufluchtsstadt war groß, aber er war nicht das letzte Wort. Der Totschläger lebte innerhalb klar gezogener Grenzen, sein Leben war bewahrt, doch er war gebunden an die Stadt, in die er geflohen war. Der Wendepunkt liegt in einer unscheinbaren, aber tiefen Bestimmung, er soll in ihr bleiben bis zum Tod des Hohenpriesters, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Und nach dem Tod des Hohenpriesters darf der Totschläger in das Land seines Eigentums zurückkehren. Erst wenn ein anderer stirbt, der Gesalbte, der vor Gott für das Volk steht, öffnet sich für den Schuldigen der Weg in die volle Wiederherstellung seines Erbteils. Zuflucht wird zur Errettung, aber indem ein Stellvertreter durch seinen Tod den entscheidenden Übergang markiert. Der verschonte Mörder sollte in der Stadt der Zuflucht bleiben und dort wohnen, bis der Hohepriester, mit dem heiligen Öl gesalbt, gestorben war, nach dessen Tod dürfte er in das Land seines Besitzes zurückkehren. Der Hohepriester verweist hier auf Christus, der für unsere Sünden gestorben ist. Dieses Bild greift der Hebräerbrief auf, wenn er Christus als barmherzigen und treuen Hohenpriester in den Dingen, die Gott betreffen, beschreibt, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Im Alten Bund war der Hohepriester der Repräsentant des Volkes vor Gott, sein Leben stand stellvertretend, sein Tod wurde zur Zeitenwende für den in der Zuflucht Geborgenen. In Christus verdichtet sich dies, er tritt nicht nur periodisch ein, sondern gibt sich selbst ein für allemal hin. Darum kann Paulus sagen, dass wir gerechtfertigt werden als Geschenk durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Die Zufluchtsstadt bewahrt, solange das letzte Urteil noch aussteht, das Kreuz Christi hingegen bringt dieses Urteil an einem Tag, an einem Leib zur Ausführung und öffnet damit für alle, die in ihm sind, die Tür zur endgültigen Freiheit. Die Strenge von 4. Mose 35 unterstreicht, wie kostbar diese Freiheit ist. Ihr sollt kein Sühnegeld annehmen für das Leben eines Mörders, der schuldig ist zu sterben, sondern er soll unbedingt getötet werden. Schuld lässt sich nicht mit Geld oder Symbolhandlungen überdecken, sie verlangt nach einem entsprechenden Blut. Im Evangelium wird diese Forderung nicht abgeschafft, sondern in einer Tiefe erfüllt, die jedes menschliche Maß übersteigt. Ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Der Preis für unsere endgültige Freisetzung aus der Zufluchtslage ist das Leben des Hohenpriesters selbst. Wer in diesem Licht auf seine eigene Geschichte sieht, entdeckt vielleicht, dass er innerlich oft noch in der Stadt der Zuflucht lebt, bewahrt vor dem Schlimmsten, aber immer noch in einem Korridor von Angst und Selbstverdacht. Die Nachricht von Christus, dem gestorbenen und auferstandenen Hohenpriester, zielt genau in diesen Bereich. In ihm ist das Gericht bereits gesprochen und getragen, der Bluträcher hat sein Recht ausgeübt, aber an einem anderen. Daraus erwächst eine leise, aber tragfähige Gewissheit, mein Stand vor Gott hängt nicht daran, ob es mir gelingt, meine Schuld nachträglich zu relativieren, sondern daran, dass einer für mich gestorben ist. Aus einer bewahrten Person wird so eine freigesetzte Person. Der Weg zurück in das Land des Eigentums, in eine versöhnte Beziehung zu Gott und zu sich selbst, ist geöffnet, und wer ihn geht, tut es nicht im Trotz, sondern im dankbaren Vertrauen auf den Hohepriester, dessen Tod die Grenze der Zuflucht in ein Tor der Hoffnung verwandelt hat. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Blutrechers retten, und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt zurückbringen, in die er geflohen ist, und er soll in ihr bleiben bis zum Tod des Hohenpriesters, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Denn der soll in seiner Zufluchtsstadt bleiben bis zum Tod des Hohenpriesters, und nach dem Tod des Hohenpriesters darf der Totschläger in das Land seines Eigentums zurückkehren. Man kann äußerlich an Christus glauben und sich innerlich doch verhalten, als lebe man nur geduldet in einem Randbezirk von Gottes Gnade. Die Ordnung von 4. Mose 35 und ihre Erfüllung in Christus lädt dazu ein, dieses Bild zu korrigieren. Es geht nicht darum, Schuld zu verharmlosen, Gottes Gesetz nimmt sie ernster, als wir es je könnten. Aber gerade deshalb hat er selbst den Weg geschaffen, auf dem die Schuld nicht mehr als ständig drohende Rückrufmarke über unserem Leben steht. In Christus ist der Hohepriester bereits gestorben, die Zeit des bloßen Überlebens in der Zuflucht ist vorüber. Diese Einsicht will nicht in Triumph verwandelt werden, sondern in eine stille Freiheit. Du darfst dein Leben nicht mehr unter das Vorzeichen eines noch ausstehenden Urteils stellen, sondern unter das Vorzeichen einer Gnade, die ihren Preis bereits bezahlt hat. Aus dieser Sicherheit wächst ein anderer Mut, Verantwortung zu übernehmen, Versäumtes, soweit möglich, gerade zu rücken und dennoch zu wissen, das Entscheidende ist längst geschehen, am Kreuz, durch den, der dich nicht nur schützt, sondern ganz in die Gemeinschaft mit Gott zurückgebracht hat. Von Fluch zu Segen, Gottes Plan mit seinen Dienern und seinem Land. Die 48 Levitenstädte werfen einen langen Schatten zurück auf ein dunkles Kapitel der Familiengeschichte Israels. Jakob hatte über Simeon und Levi gesagt, verflucht sei ihr Zorn, denn heftig ist er, und ihre Wut, denn grausam ist sie, ich will sie verteilen in Jakob und will sie zerstreuen in Israel. Zerstreuung war zunächst das Gericht über eine gewalttätige Vergangenheit. Doch in 4. Mose 35 wird genau diese Zerstreuung neu gefüllt, alle die Städte, die ihr den Leviten geben sollt, sie und ihre Weideflächen, 48 Städte. Über das ganze Land verteilt, werden die Leviten zu Trägern des Gottesdienstes, des Wortes, der Anbetung mitten im Alltag des Volkes. Was als Fluch ausgesprochen worden war, wird zum Geflecht eines segensreichen Dienstes, der das Land durchzieht. Die den Leviten zugewiesenen 48 Städte sollten in ganz Israel verteilt werden und verwandelten so Jakobs Fluch über Levi in einen Segen. Nach der Bibel ist es ein Segen, versammelt zu sein, aber ein Fluch, zerstreut zu werden. Als Jakob seine 12 Söhne segnete, sprach er einen Fluch über Levi aus und sagte, dass er wegen seiner Grausamkeit zerstreut werden würde. In 4. Mose 35 war vorgesehen, die 48 Städte ebenfalls in Israel zu verteilen, so wurde der Fluch über Levi in einen Segen verwandelt. Die großzügigen Weideflächen um diese Städte zeigen, wie reich Gott seine Diener und durch sie sein Volk versorgt. Die Städte sollen ihnen zum Wohnen dienen, und deren Weideflächen sollen für ihr Vieh und für ihren Besitz und für alle ihre Tiere sein. Gott gibt nicht knappe Inseln des Überlebens, sondern bewohnbare Räume mit ausreichend Raum für Nahrung, Wachstum und Leben. So verbindet sich der Dienst der Leviten mit der alltäglichen Versorgung des Landes. Der Fluch der Zerstreuung wird nicht geleugnet, aber in eine neue Form gebracht, statt ziellosem Auseinanderfallen entsteht eine verteilte Präsenz der Gegenwart Gottes. Überall dort, wo sein Volk wohnt, sind Menschen, die ihn kennen, ihn anrufen, ihn vertreten. In derselben Passage klingt zugleich ein ernstes Wort über die Heiligkeit des Landes, ihr sollt das Land nicht entweihen, in dem ihr seid, denn das Blut, das entweiht das Land, und dem Land kann für das Blut, das in ihm vergossen worden ist, keine Sühnung erwirkt werden außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Gott bindet seine Gegenwart an das Land, in dessen Mitte ich wohne, und macht deutlich, dass diese Gegenwart mit einem Anspruch verbunden ist. Wo Blut ungesühnt bleibt, wird der Boden selbst zum Zeugen. Die Verteilung der Leviten und die Ordnung der Zufluchtsstätte stehen so im Dienst eines doppelten Zieles. Gottes Nähe soll überall erfahrbar sein, und zugleich soll deutlich bleiben, dass sein Land nicht beliebig gestaltet werden kann. Gnade und Heiligkeit sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten desselben Bundes. Im neuen Bund verschiebt sich der Schauplatz, ohne dass die Linien verschwinden. Christus ist für die Glaubenden das gute Land geworden, in dem sie wohnen, der Raum ihrer Versorgung, ihrer Identität, ihres Genusses. Zugleich gilt, wo er wohnt, bleibt die Frage nach der Heiligkeit bestehen. Er ist es, der uns tüchtig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, und er ist es auch, der uns aus der Macht der Finsternis herausgerissen hat. Wenn Gott Fluch in Segen verwandelt, bedeutet das nicht, dass die Vergangenheit bedeutungslos wäre, sondern dass sie in seinen Händen einen neuen Platz findet. Aus Zerstreuung wird Sendung, aus verteilten Lebensorten werden Berührungspunkte seiner Gegenwart. Wer heute mit seiner eigenen Geschichte ringt, mit Bruchlinien, mit Versäumnissen, mit scheinbar verfehlten Wegen, darf in den Levitenstädten eine stille Zusage erkennen. Kein Weg ist für Gott so verloren, dass er ihn nicht in sein Gefüge von Segen und Gegenwart einzeichnen könnte. Verflucht sei ihr Zorn, denn heftig ist er, und ihre Wut, denn grausam ist sie, ich will sie verteilen in Jakob und will sie zerstreuen in Israel. Und die Städte sollen ihnen zum Wohnen dienen, und deren Weideflächen sollen für ihr Vieh und für ihren Besitz und für alle ihre Tiere sein. Das Bild der Levitenstädte spricht mitten hinein in die Erfahrung, dass Lebenswege zerstreut, gebrochen, unübersichtlich wirken können. Manches, was wie eine Strafe oder ein Verlust aussieht, wird erst im Rückblick erkennbar als Teil einer größeren Spur, in der Gott sich selbst verteilt, in uns und durch uns. Die Spannung bleibt, Gott nimmt Schuld ernst, und er fordert ihr Recht ein. doch er lässt unsere Geschichte nicht an ihren dunkelsten Stellen stehen. So wie Levi nicht aus der Geschichte Israels gestrichen, sondern in einen neuen Dienst gestellt wurde, so kann auch unsere Vergangenheit, bei aller nötigen Wahrhaftigkeit, von ihm in seinen Heilsplan aufgenommen werden. Daraus erwächst eine stille Ermutigung: Die verstreuten Stationen deines Lebens sind nicht nur Zeugnisse von Bruch und Versäumnis, sie können zu Stätten werden, in denen Gottes Gegenwart wohnt. Sein Ziel ist nicht, dich im Fluch festzuhalten, sondern dich in seinem guten Land so zu verorten, dass selbst das Zerstreute von seinem Segen berührt wird. Herr Jesus Christus, du bist unsere sichere Zuflucht und zugleich unsere volle Errettung. Danke, dass du als unser Hohepriester dein Blut gegeben hast, damit Schuld nicht verdrängt, sondern wirklich gesühnt wird und wir ohne Furcht vor Gottes Angesicht leben dürfen. Wo unser Leben Spuren von Zerstreuung, Schuld und gebrochenen Linien trägt, da bitten wir dich, dass du sie in deinem Licht verwandelst, wie du die Zerstreuung Levis in einen Segen für dein Volk verwandelt hast. Stärke in uns das Vertrauen, dass es bei dir immer einen offenen Ort der Zuflucht und einen neuen Anfang gibt und dass dein Plan mit uns nicht von unseren Fehlern bestimmt ist, sondern von deiner Gnade. Bewahre unsere Herzen in der Freude an dir als unserem guten Land und erfülle uns neu mit der Gewissheit, dass du mitten unter uns wohnst und dein Werk vollenden wirst. Amen.